Willkommen zu einer neuen Folge von Mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Ich bin heute mal alleine unterwegs und zwar auf Zeitreise, denn diese Episode habe ich eigentlich für einen früheren Podcast von mir aufgenommen, als ich im Urlaub in den Vereinigten Staaten war. Dort war ich mit meinem Freund und Kollegen Dr. Florian Merkle einen Tag lang auf seinem Notarztfahrzeug unterwegs. Florian ist tatsächlich Deutscher, der aber in Amerika arbeitet und er hatte sich damals bereit erklärt, einige Fragen für uns zu beantworten, beziehungsweise für euch. Und diese Episode wollte ich euch nach unserer USA-Folge nicht vorenthalten. Also hier nochmal Servus Flo.
Servus, grüß dich.
Wie geht es dir heute?
Wunderbar, schöner Tag, Wetter war gut, draußen auf der Straße unterwegs mit unserem, kann sagen, Notarzt-Einsatzfahrzeug, denke
ich. Da werden wir viele Fragen haben bezüglich dieser Ausdrucksweise, aber ja, es ist eine Art Notarzt-Einsatzfahrzeug. Wahrscheinlich werde ich mich dazu mehr auf Instagram äußern müssen. Nur damit ihr euch nicht wundert über die Hintergrundgeräusche, also manchmal hört ihr den Funk und vielleicht hört ihr auch ein Piepsen im Hintergrund. Im allerschlimmsten Fall müssen wir mal weg, aber dann nehmen wir einfach später für euch weiter auf. Flo, willst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist denn du eigentlich so?
Logisch, ganz klar. Ich bin der Flo. Ich habe mir das mit Medizin ein bisschen später überlegt. Angefangen habe ich mit internationaler Wirtschaft und Entwicklung in Bayreuth, habe dann meinen Bachelor gemacht, habe dann festgestellt, dass die Wirtschaft und Management nicht so mein Ding ist. Ich hatte einen guten Freund, der zu der Zeit in Tschechien Medizin studiert hat, in Prag, und mit dem habe ich unterhalten und der hat gemeint, dass das extrem cool ist und was er so erzählt hat, hat sich super angehört. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert und habe festgestellt, dass das eine Möglichkeit wäre für mich, der nicht so die besten Abi-Noten hatte, auch Medizin zu studieren in Tschechien. Habe mich beworben, habe einen Platz bekommen, habe dann mein Medizinstudium in Prag abgeschlossen. Und dann war mein Plan eigentlich, in die USA zu gehen und da Notfallmedizin zu machen. Dadurch, dass das hier eine eigene Spezialisierung ist und nicht wie in Deutschland so eine Subspezialisierung. Habe dann aber meine jetzige Frau kennengelernt, die meinte, mit Kindern ist das angenehm, wenn man Großeltern zur Hand hat, die mal auf die Kiddos aufpassen können. Dann haben wir beschlossen, dass wir in Deutschland anfangen. Und dann hat aber meine Frau einen Job bekommen, wo ihr Chef gemeint hat, wenn sie sich wirklich für Kinderonkologie interessiert, dann sollte sie sich doch überlegen, ob sie nicht in den USA sich spezialisieren will. Und dann kam meine Frau wieder zurück zu mir und hat gemeint, sag mal, du wolltest doch damals in die USA gehen. Willst du eigentlich, wollen wir das nicht vielleicht doch mal probieren? Und dann haben wir uns gesagt, dass wir einfach das ganz ohne Druck machen und mal die verschiedenen Tests machen, um in die USA als Arzt kommen zu können. Haben die Tests gemacht. Meine Frau war um einiges besser als ich. Sie ist die intelligentere von uns beiden. Und dann sind wir beide hier, haben wir angefangen. Ich in Notfallmedizin und sie in der Kinderheilkunde. Haben wir unsere Ausbildung gemacht, abgeschlossen jetzt. Und sie ist in der Kinderonko und ich mache jetzt so ein bisschen IMS, was Notarzt und Management von Notfallsanitätern oder von dem ganzen Notfallsystem, Prä-Hospital, kann ich Prä-Hospital, kann man das sagen?
Ja, wir nennen das auch Prä-Hospitale Notfallmedizin.
Genau, mache ich jetzt nochmal ein Jahr eine Subspezialisierung und das Ganze in Minneapolis, Minnesota im Norden der USA, im mittleren Westen.
Also du hast jetzt ganz viele Fakten rausgeschmissen, die, glaube ich, erstmal viele große Fragezeichen bei Leuten hinterlassen. Das klang jetzt alles so voll entspannt, so ja, und dann habe ich halt Medizin studiert und dann habe ich halt gesagt, oh ja, okay, dann gehe ich halt auch nach Amerika und arbeite da und dann spezialisiere ich mich da ein bisschen und dann spezialisiere ich mich noch ein bisschen weiter. Ich glaube, viele der Hörer, wenn sie das hören, denken sich so, ja, wenn es so einfach ist, dann meist natürlich auch. Ist es so einfach?
Ist es nicht ganz so einfach. Also ich habe, bevor ich in die USA gegangen bin, habe ich 2 Jahre in Deutschland gearbeitet, in der Unfallchirurgie und Orthopädie.
Ordentliches Fach.
Das ist top. In Regensburg bei den Barmherzigen. Und der ganze Bewerbungsprozess oder diesen Job zu bekommen bei den Barmherzigen war um einiges einfacher. Ne? Da hat man eine Bewerbung geschrieben, hat seine ganzen Sachen da reingepackt, seinen Lebenslauf, ein Anschreiben und noch ein hübsches Foto von sich selbst. Und dann wurde man eingeladen und dann haben die gesagt, ja, wir haben eine Stelle und wann wollen Sie anfangen? Und in den USA ist das alles viel mehr geregelt. Das heißt, man kann sich nicht einfach bei einem Krankenhaus oder bei einem Ausbilder bewerben, sondern das läuft alles über eine zentrale Stelle und das Ganze passiert auch nur einmal im Jahr.
Jetzt, ich weiß schon, worauf das rausläuft, aber ich unterbreche dich jetzt nochmal, weil wir machen mal zwei, drei Schritte noch zurück. Und zwar ist es ja so, du hast irgendwie was von den ganzen Tests angesprochen. Also, du hast ja in Tschechien fertig studiert und das ist ein in Deutschland anerkanntes Studium. Das heißt, du hast da Staatsexamina gemacht, hast dann am Schluss das bestanden und hast halt einen Zettel, den du an die Wand hängen kannst. Da steht drauf, ich bin approbierter Arzt. Dann hast du über, in deinem Fall, wenn du in Regensburg dann angefangen hast zu arbeiten, über die Bayerische Landesärztekammer deine Approbation bekommen.
Die beste Landesärztekammer der Welt.
Genau. Florian kann vielleicht nochmal nach Deutschland zurückkommen wollen und möchte dann auch das einfach von euch haben, liebe Black. Und wir wissen aber beide, und ich glaube die Hörer auch, mit dieser Approbation per se kannst du mal in Amerika überhaupt nichts anfangen.
Korrekt.
Also du brauchst irgendeine Anerkennung in Amerika und da hast du Tests gemacht. Was waren das für Tests?
Genau. Das ist hauptsächlich der USMLE, schimpft sich das Ganze, die United States Medical Licensing Examination. Und da gibt es verschiedene. Es gibt Step 1, also der erste Schritt, Step 2, zweiter Schritt und dann gibt es noch einen Step 3, aber der kommt ein bisschen später. Den macht man eigentlich erst, wenn man Assistenzarzt ist, also in seinem ersten Assistenzarztjahr macht man diesen letzten Schritt. Und das sind alles Multiple-Choice-Tests, die man in einem Testzentrum machen muss. Und das ist normalerweise ein Test, die alle so um die 8 Stunden gehen. Und man hat, ich glaube im Schnitt sind das vielleicht 400, ein bisschen über 400 Fragen, die man da beantwortet an einem Tag. Und das ist das machen die US-Amerikaner auch. Also jeder amerikanische Medizinstudent macht den gleichen Test und muss den gleichen Test machen und auch bestehen. Und nur wenn man diese Tests besteht, wird man dann auch als Assistenzarzt zugelassen und kann sich eine Stelle suchen.
Okay, also es gibt 3 Tests. Alles 3 sind Multiple-Choice-Tests. Die werden alle zentral gesteuert. Und das sind sozusagen die Hürden, die man bewältigen muss auf seinem Weg zum ärztlichen Dasein. Jetzt hast du gesagt, der dritte Test wird erst also im ersten Jahr deines Assistenzarzt-Daseins gemacht. Mhm. Ist das Intern-Year?
Dann? Genau.
Okay. Richtig. Also man, ganz grob könnte man eigentlich fast sagen, das Intern-Year ist vergleichbar mit dem PJ in Deutschland. Und die Abschlussprüfung dieser Step 3 wäre dann letztendlich das letzte Staatsexamen.
Ich weiß nicht, ob du das so 1:1 vergleichen kannst, weil du kannst auch, du musst diesen dritten Schritt, den Step 3, musst du nicht im ersten Jahr machen. Mhm. Du kannst den am Anfang vom ersten Jahr machen, du kannst den auch schon, ich hätte den zum Beispiel auch schon vorher machen können.
Mhm. Also du warst in einem Land schon fertiger Arzt.
Du musst nicht schon fertiger Arzt sein, kannst auch diesen dritten Schritt kannst du auch als Medizinstudent schon machen.
Okay.
Also das kannst du auch jederzeit, du kannst auch mit dem anfangen. Das mag vielleicht falsch sein, aber du kannst den zweiten zum Beispiel vor dem ersten machen.
Okay.
Aber du musst nicht Arzt sein, um diesen dritten machen zu können. Und das erste Jahr ich hab nie PJ gemacht, von daher weiß ich das nicht. Aber im ersten Jahr bist du schon voll verantwortlich also bei uns in der Notaufnahme hast du deine eigenen Patienten, die du siehst. Du bist der Intern in Chirurgie oder auf der Intensivstation oder auf dem Step-Down-Unit, also wie heißt das, Intermediate Care?
Ja, IMC-Einheiten heißt das bei uns.
Ja. Wo du schon deine eigenen Patienten hast. Du hast natürlich weniger Verantwortung, als du hast immer einen Senior mit dabei. Das ist also jemand im zweiten oder im dritten Jahr, der dann nochmal dir deine Fragen beantwortet oder die Patienten auch checkt, die du siehst. Mhm. Aber du wirst schon vollständig als Arzt wahrgenommen und hast auch dementsprechend den Arbeitsaufwand. Ich weiß nicht, ob das ich habe nie PJ gemacht, von daher weiß ich nicht, vielleicht ist das PJ auch so stressig.
Also ich habe natürlich PJ gemacht und ich darf auch ziemlich viele PJ-Studenten betreuen und Studentinnen. Ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Erfahrungen, die Leute da machen und die meisten machen innerhalb ihres Jahres ja drei Tertiale. Mhm. Und mindestens eines davon, wenn nicht sogar zwei, entsprechen nicht den Voraussetzungen oder den Standards, die du gerade erwähnt hast, behaupte ich jetzt mal.
Okay.
Also dann hast du deine drei Step-Prüfungen letztendlich begleitend gemacht. Hast du die während dem Studium noch gemacht oder hast du die gemacht, als du schon angefangen hast zu arbeiten?
Die habe ich während der Zeit gemacht, wo ich in Regensburg war. Also Step 1 und Step 2 kannst du auch in Deutschland machen. Da gibt es verschiedene Testzentren. In München ist eins, wo ich das gemacht habe, meine Frau auch. Und da bist du dann halt vor Ort den ganzen Tag und machst deine Multiple-Choice-Fragen. Das ist beim Step 1 ist das hauptsächlich so Grundbasiswissen. Physiologie, Pathologie, Pathophysiologie, Biochemie, so die grundlegenden Fächer werden da abgedeckt. Das ist immer, ich habe das gehasst, weil die haben dir immer klinische Fragen gestellt und dann hast du gesagt, ja, ich weiß die Antwort. Und dann kam aber die Frage, welches Enzym ist für den Abbau von Blabla verantwortlich? Und ich so, goddammit, das weiß ich nicht. Aber das ist eben dieses grundlegende Wissen, was da abgefragt wird. Step 2 ist dann mehr, geht mehr in die Klinik, wo du dann eine Kinderheilkunde hast, OB, Chirurgie, innere Medizin. Das sind die vier großen Fächer da.
Wie schwer würdest du sagen, sind die im Vergleich zu anderen Tests, die du während deinem Studium in der Tschechei hinter dich gebracht hast?
Das ist schwierig zu beantworten, dadurch, dass die Staatsexamen in Tschechien sind alle mündlich.
Okay.
Das heißt, wir haben eigentlich... Ich glaube, ich habe zwei oder drei Multiple-Choice-Examen gemacht in Tschechien.
Mhm.
Alles andere saßt du mit mindestens einem Professor, manchmal zwei Professoren oder vier Chirurgen zusammen. Und die haben dich dann ausgefragt über Gallenblasen und wie man die am besten aus einem Menschen herausbekommt. Die Tests, wenn man in Tschechien studiert hat, sind machbar. Also die sind auch so, du kriegst dann am Ende, stimmt nicht. Mittlerweile ist es Pass-Fail. Das heißt, du bestehst oder du bestehst nicht. Mhm. Es gibt keine Note mehr. Für mich war das damals noch so, es gab nicht eine Note, aber du hast am Ende, hast du eine Nummer bekommen zwischen 100, 190, war gerade so durchkommen. Und dann die Besten waren so 260. Aber das sind Leute, die sind um einiges intelligenter als ich. Oder 270, 280 kannst du theoretisch auch schaffen, aber das passiert extrem selten. Mittlerweile bestehen oder nicht bestehen, was ganz angenehm ist, wobei ich nicht weiß, wie das für internationale Bewerber sich auswirken wird. Weil, als ich das Ganze gemacht habe, war von Anfang an klar, wenn du internationaler Bewerber bist, dann musst du da schon was reißen in den Tests. Wenn du weniger gut als Durchschnitt bist, dann brauchst du dich eigentlich fast gar nicht bewerben. Weil, also es hieß zumindest, was ich gehört habe von den ganzen internationalen Bewerbern, die das davor gemacht haben, muss mindestens mal 10 Punkte besser sein als jemand anderes, der sich aus den USA bewirbt.
Kann ich bedingt auch nachvollziehen. Also letztendlich ist das ja für deine zukünftigen Arbeitgeber auch ein extra Aufwand. Du brauchst ein Visum, du musst sozialisiert werden, du brauchst eine Schusswaffe.
Extrem sozialisiert, ja.
Nee,
das ist ein Riesenaufwand, ne?
Ja.
Waffenschrank, obwohl den braucht man nicht. Man kann die einfach schön auf dem Küchentisch liegen lassen. Das Visum ist auch ein gutes, da können wir uns auch noch unterhalten, wenn das von Interesse ist.
Absolut, also das heißt, dann, du hast deine ganzen Tests erfolgreich abgeschlossen und dann hast du ja noch keinen Arbeitsplatz. Dann hast du halt sozusagen die Erlaubnis, als Arzt tätig zu sein, beziehungsweise dich darauf zu bewerben.
Genau, falls du einen Arbeitsplatz bekommst, darfst du dann einen Ausbildungsplatz bekommst, darfst du dann als Arzt tätig werden. Lass noch mal einmal kurz einen Schritt zurückgehen, weil seitdem ich das gemacht habe, ist mittlerweile auch schon 5 Jahre her, hat sich da ein bisschen was verändert. Wir hatten so eine kleine Pandemie in der Zwischenzeit und da hat sich doch dann einiges getan, was auch die Bewerbung angeht. Ich hatte noch einen zweiten Teil von dem Step 2, wo man standardisierte Patienten sehen musste und dann bewertet wurde anhand von den Sachen, die man verordnet hat in der Notaufnahme oder von den Untersuchungen, die man gemacht oder nicht gemacht hat. Das ist komplett weggefallen. Das war was, wo man nach Chicago fliegen musste und standardisierte Patienten sehen durfte einen ganzen Tag.
Also aber echte Patienten, keine...
Nee, standardisierte Schauspieler-Patienten.
Also okay, ja, okay.
Aber die haben dann gesagt, ich bin was weiß ich, 7 Monate schwanger und ich habe Bauchschmerzen und mir ist übel. Und ich hatte ein bisschen Blut in meinem erbrochenen gesehen.
Okay.
Und dann darfst du da sagen, okay, dann machen wir diese Untersuchung, mache ich diese Untersuchung und dann sagst du, was höre ich da, wenn ich da jetzt mir die Lungen anhöre und so weiter und so fort. Und dann würde ich da jetzt einen Ultraschall machen, um zu gucken, ob es dem gut geht. Und dann verschreiben wir ein bisschen Antiemetika, damit das mit dem Erbrechen aufhört und so weiter und so fort. Und danach wirst du dann bewertet. Und das war auch gleichzeitig ein Englisch-Test, weil es keinen extra Englisch-Test damals gab. Und die meisten internationalen Bewerber hatten damit keine Schwierigkeiten. Ich kenne nur eine, oder ich habe nur von einer Person gehört, die das nicht bestanden hat. Und das war jemand, der aus einem anderen Kulturkreis kam und ein bisschen zu direkt und zu intensiv und zu paternalistisch herangegangen ist, was in den USA nicht so gerne gesehen wird. Und der hat das dann nicht bestanden. Aber das ist weg. Dafür gibt's jetzt einen Englisch-Test. Und das ist auch ein Englisch-Test, den kann man zu Hause machen, soweit ich weiß. Aber da dürft ihr mich jetzt nicht drauf festlegen.
Zu Hause meinst du im Heimatland?
Zu Hause meine ich am eigenen Laptop.
Oh, nice.
Da wird dann, also ich habe das für was anderes gemacht, für die Bewerbung. In Notfallmedizin gab es damals noch ein Video-Interview, wie ich das gemacht habe. Das ist mittlerweile auch abgeschafft worden. Aber da wird dann, ist wie ein Zoom-Meeting. Gibt es in Deutschland auch, ne?
Ja, Zoom gibt es in Deutschland auch.
Oder Skype oder sowas. Und dann verbindet sich da jemand mit dir und dann sagt er, jetzt drehen Sie sich mal überall um im Zimmer, damit ich sehen kann, dass da niemand mit Ihnen im Zimmer steht und dass da nicht irgendeine Videoleinwand mit Videobotschaften oder was abspielt. Und dann unterhalten wir uns mal für 10 Minuten oder 15 Minuten oder länger. Und jetzt kann ich auch mal gucken, weil ich habe ja hier meinen kleinen Spickzettel. Das besteht aus Hören, Lesen und noch ein paar anderen Sachen. Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen. 2,5 Stunden Test und das Ganze für schlappe $455.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was haben denn die anderen Tests gekostet? Step 1 bis 3, die haben doch sicher auch was gekostet.
Die waren ganz günstig, du. Die habe ich im Angebot mir geholt. Die waren alle so um die $1,000.
Nice.
Ja.
Okay.
Das ist halt schon auch mit einem finanziellen Aufwand verbunden, das Ganze.
Also ich hab, während du angefangen hast zu erzählen, mal ganz kurzfristig mit der Idee gespielt, ob ich die nicht einfach mal so machen will, um zu sehen, was passiert. Aber da habe ich dann doch nicht das nötige Kleingeld dafür. Ich arbeite ja in einem nicht privatisierten Medizinsystem, wo man nicht unglaublich viel Geld verdient.
Diese kommunistische Medizin immer, ne? Das ist schon schlimm.
Es ist katastrophal, aber wir tun unser Bestes. Unsere Patienten überleben auch irgendwie.
Also eine weitere Sache, das ist kein Test mehr, eigentlich ist es schon ein Test, aber kostet nichts, was immerhin schon mal was. Und zwar gibt es dadurch, dass Covid passiert ist und das alles eben übers Internet funktioniert mittlerweile und über Videokonferenzen und du nicht mehr diesen Test hast, wo du standardisierte Patienten, die Schauspieler sind, siehst, wurde jetzt verschiedene, das heißt ECFMG Pathways, das sind also diese Wege, wie du diese Zertifizierung bekommst, wurde eingeführt. Und ich glaube, der Pathway, der am besten funktioniert für deutsche Medizinstudenten, also da könnt ihr euch auch nochmal informieren. Ich habe diesen, habe ich raus, weil der am einfachsten ist, ist ein Exam, das heißt sich Mini-CEX oder Mini Clinical Evaluation Exercise. Und was das ist, dass ihr euch einen Oberarzt sucht oder einen Dozenten, der euch dann bewertet im Patientenkontakt. Und da müsst ihr dann 3 Patienten sehen und euer Oberarzt bewertet euch, wie ihr da mit den Patienten umgeht, ob ihr euch da einfühlsam mit dem unterhalten könnt, ob ihr die richtigen Entscheidungen, die richtigen Fragen getroffen, die Fragen gestellt, die richtige Entscheidungen getroffen habt und so weiter und so fort. Und das ist dann Teil von dieser Bewerbung oder von der ECFMG-Zertifizierung. Das ist was ich, wie gesagt, nicht gemacht habe, aber was die letzten 2 oder 3 Jahre sogar schon die ausländischen Bewerber machen mussten.
Das heißt, du fliegst nach Amerika?
Das machst du, das kannst du machen, wo du willst.
Also kannst kann du zu Hause auch ein deutscher Oberarzt machen?
Genau, richtig. Ja.
Ah, okay.
Ja. Da musst du nicht, also du musst jetzt für nichts mehr hierher kommen, eigentlich.
Ja, das ist ja schon mal viel wert, weil auch, ja. Auch Flüge nach Amerika sollen teuer sein, habe ich mir sagen lassen.
Ja, wobei natürlich ist es ist sinnvoll, dass man sich zumindest mal hier umschaut und sich das Ganze anguckt, bevor man hierher kommt.
Aber ich glaube, jetzt kommt noch mal ein Punkt, also den habe ich, es hat sehr lange gedauert, bis ich da irgendwie so durchgeblickt habe. Und das geht jetzt um dieses Placement-Dings.
Ja.
Wo, also du hast deine Tests bestanden, du hast zu deinem Zeitpunkt noch deinen Englisch-Test bestanden und jetzt musst du dich auf Stellen bewerben. Also
genau.
Bei uns in Deutschland funktioniert das ja so, wie du es angesprochen hast. Du suchst dir ein paar Krankenhäuser aus, die du gut findest, in Fachdisziplinen, die du gut findest, schreibst die an. Im besten Fall kennst du irgendwen und lässt da vielleicht nochmal Bescheid sagen, dass du jetzt eine Bewerbung geschickt hast und dann fängst du halt da an zu arbeiten.
Genau.
Und zwar kannst du das letztendlich zu jeder Jahreszeit machen. Die meisten Stellen finden es gut, wenn du zum Monatsanfang anfängst, aber letztendlich ist das auch fast ein bisschen wurscht.
Klar,
und hier?
Ja. Hier ist das, wie gesagt, alles zentral geregelt und passiert nur einmal im Jahr. Das heißt, es gibt dann Fristen, die du einhalten musst mit der Bewerbung, um nochmal einen ganz klitzekleinen Schritt zurückzugehen. Das Ziel von diesen ganzen Prüfungen, die du machst, ist die ECFMG Certification. Und ECFMG steht für die Education Commission of Foreign Medical Graduates. Also die Erziehung ist nicht das richtige Wort. Was suche ich gerade?
Education Ausbildung. Commission.
Ausbildungskommission für internationale Medizinabsolventen.
Mhm.
Und das sind auch die Leute, die nachher dir ein Visa beschaffen.
Okay.
Und ohne diese ECFMG-Zertifizierung und ohne Visum kannst du natürlich nicht arbeiten.
Mhm. Das heißt, dein Visum ist gar nicht primär abhängig von deinem ersten Arbeitgeber, sondern von dieser Institution, die du da gerade erwähnt hast, mit den vielen Buchstaben.
Genau. Für dieses Trainingsvisum, was die meisten Leute bekommen, ein J1 oder J1-Visum, das ist ein Trainingsvisum für Ärzte oder für wissenschaftliche Mitarbeiter. Wenn du jetzt als PhD-Student in die USA gehen willst und da arbeiten willst, ein bisschen Research machen, dann kriegst du meistens so ein J1 oder J1-Visa. Das ist ein Trainingsvisa. Das heißt, du kannst da nicht überall arbeiten. Du kannst nicht einfach hier zusätzlich noch bei McDonald's anfangen oder sonst irgendwo, sondern du bist wirklich beschränkt auf deine primäre Arbeitsstelle. Und für medizinische Ausbildung macht das eben diese Education Commission for Foreign Medical Graduates.
Okay. Jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen. Jetzt müssen wir uns irgendwo bewerben.
Oh Mann. Bewerbung ist lustig. Die neuen Assistenzärzte haben gerade im Juli angefangen. Also es ist immer 1. Juli, es kommen die neuen Assistenten. Deswegen, wenn ihr mal in den USA seid und krank werdet, nicht im Juli krank werden, weil das sind alles neue Ärzte. Ne? Wobei die sind alle, wie gesagt, vorher schon gesagt, die arbeiten mit älteren Assistenzärzten zusammen. Die arbeiten immer noch auch unter einem Oberarzt. Und Juli ist halt immer ein bisschen chaotischer, wenn neue Leute anfangen. Und das sind halt auch immer auf einmal, bei uns in der Notaufnahme sind das auf einmal 14 neue Leute, die anfangen. Ne? Und dementsprechend hast du 14 neue Leute, denen du dann viele Sachen mal erklären musst. Und dann dauern Dinge ein bisschen länger, aber das ist alles normal. Wir alle haben mal angefangen und wussten nicht, wo die nächste Toilette ist oder wo ich jetzt ein Pflaster herkriege, weil da der Patient blutet. 1. Juli geht's los und die Bewerbungen starten normalerweise im September. Also September ist die erste große Frist, wobei sich das auch von Jahr zu Jahr ein bisschen ändern kann. Deswegen, wie gesagt, leg mich da jetzt nicht drauf fest. Aber normalerweise muss deine Bewerbung mit allen Sachen, mit deinen Testergebnissen von den Step 1, Step 2 und deine ECFMG-Zertifizierung, das muss da alles eingehen. Und dann wird das alles über ein zentrales Online-Programm gemanagt. Darüber laufen alle Bewerbungen. Da lädst du deine Supporting Documents, deinen Lebenslauf, dein außerkurrikuläre Aktivitäten und was du alles gemacht hast, lädst du da hoch und dann kannst du dich überall bewerben. Und jetzt, ob ihr es glaubt oder nicht, das Ganze kostet auch nochmal Geld. Das kostet nicht so viel. Ich habe das nicht aufgeschrieben jetzt, aber ich glaube, das kostet so um die $180, $200.
Volles Schnäppchen eigentlich.
Ja, ne? Also wenn du so weit geschafft hast, dann musst du auch ordentlich raushauen. Und dann ist es so, Ich persönlich hatte nicht das Privileg, dass ich vorher in den USA mal rotiert habe und mir das Ganze vorher angeschaut habe. Und das ist natürlich ein großes Minus, weil wenn du keinen Letter of Recommendation, also so einen Unterstützungsbrief von irgendjemandem, der dich kennst, hast aus den USA, ist das Ganze richtig schwierig. Ich hatte Briefe aus Deutschland und dann, als ich hier war, habe ich, dadurch, dass ich Arzt war, konnte ich nicht mehr wirklich rotieren, sondern konnte halt nur einem Oberarzt hinterherlaufen und dem ein bisschen zugucken und mich mit dem unterhalten. Und habe dann da einen Letter of Recommendation bekommen, aber es ist halt nicht das Gleiche, als wenn du tatsächlich medizinisch arbeitest. Wenn du das alles hochgeladen hast, dann kannst du dich theoretisch in den ganzen USA bewerben, an jedem Krankenhaus, für jede Spezialisierung von Family Medicine, also von Primary Care, bis hin zu Anästhesie, Chirurgie, Notfallmedizin, Neurochirurgie, was immer du willst. Du kannst dich für alles und bei jedem bewerben. Macht natürlich nicht Sinn. Abgesehen davon kostet es auch nochmal extra. Für jede 30 Stellen, wo du dich bewirbst, zahlst du nochmal ein bisschen obendrauf.
Also nur um das ganz klarzustellen, weil das hat für mich länger gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Also es gibt sozusagen eine zentrale Stelle, USA-weit.
Genau.
Und da, die kriegen sozusagen deine Bewerbungsunterlagen, diese eine Stelle.
Ja.
Und von dort aus wird deine Bewerbung an die von dir ausgewählten Kliniken weitergegeben und an die von dir ausgewählten Fachrichtungen sozusagen.
Genau, ja? Richtig. Ja, also jeden Herbst, Oktober bekommt zum Beispiel unser Notfallmedizin-Department, was heißt das?
Ja, doch.
So? Kriegt 700 bis 1200 Bewerbungen für 14 Stellen. Im Schnitt ist das so, dass sich die US-amerikanischen Medizinstudenten bewerben sich bei, würde ich jetzt sagen, mal 30 bis 50 verschiedenen Krankenhäusern und Stellen. Und normalerweise wird sich festgelegt auf eine Spezialisierung. Also du wirst keinen Neurochirurgen haben, der sich jetzt auch für Gynäkologie bewirbt. Manche Leute sagen, manche von diesen Fachrichtungen sind natürlich begehrter als andere. Und wenn du jetzt nicht so eine gute Bewerbung hast, dann kann es sein, dass du dich für deine Nummer 1 Fachrichtung bewirbst, aber dann hast du noch irgendwo ein Backup, wo du sagst, ja, okay, wenn die mich dann nicht nehmen, dann mache ich halt anstatt von Neurochirurgie, mache ich dann halt Allgemeinchirurgie oder sowas. Mhm. Aber im Allgemeinen bewerben sich die Leute eigentlich auf eine Spezialisierung, im höchsten Falle zwei. Die internationalen Bewerber, so wie ich, ist das Ganze ein bisschen schwieriger, weil es gibt Programme, die von sich aus einfach sagen, wir nehmen keine internationalen Bewerber. Außer die sind irgendwie der Professor Dr. so und so, der schon einen Nobelpreis hat und deswegen ist das gut für uns, wenn wir den da haben. Das Schwierige ist rauszufinden, wer internationale Absolventen nimmt. Es gibt im Internet, kann man da googeln, auf verschiedenen Seiten gibt es da Erfahrungsberichte, wo die Leute sagen, ja, ich wurde da, die haben mich persönlich gesehen und haben mir ein Forschungsgespräch gegeben oder die nicht. Aber es ist immer noch extrem schwierig. Ich persönlich habe alle Notfallmedizinprogramme angeschrieben in den USA, außer in Kalifornien, und habe gefragt, hey, würdet ihr mich nehmen, wenn ich denn so gute Noten hätte oder so, wenn ich mich bewerbe? Und habe von zwei habe ich eine Antwort bekommen und die war negativ. Da habe ich mich gefreut und habe gesagt, okay, dann bewerbe ich mich bei den zwei nicht, aber bei allen 198 anderen bewerbe ich mich.
Okay, Shotgun-Mechanik dann sozusagen. Also möglichst viele anschreiben und schauen, was passiert.
Go big or go home.
Guter Plan. Okay, also das heißt, du hast dich bei mehreren Spezialrichtungen, also mehreren notfallmedizinischen Kliniken beworben. Mhm. Und was mache ich denn, wenn ich bei 5 davon genommen werde?
Also das Genommenwerden ist dann, dass du eingeladen wirst in ein Forschungsgespräch.
Okay.
Das hat sich durch diese kleine Pandemie, die wir hatten, auch ein wenig verändert. Das war früher alles in Person. Also du bist da, wenn du dich in Los Angeles, Chicago, New York und Miami beworben hast, bist du da Anfang des Jahres, also im Dezember und Januar, Februar gibt es immer die Forschungstermine. Dann bist du da kreuz und quer durch die USA geflogen und hast dich da an den verschiedenen Krankenhäusern vorgestellt persönlich. Und das war dann meistens immer so ein ganzer Tag, wo vormittags immer Bewerbungsgespräche mit verschiedenen Ärzten, die da schon arbeiten, mit Assistenzärzten, die auch in höheren Jahrgängen sind. Und am Nachmittag wurde so, okay, und hier ist die Stadt, jetzt könnt ihr ein bisschen anschauen, oder hier ist unser Krankenhaus. Und das war ganz cool, aber halt auch, ne, das kostet halt auch alles wieder, wenn du da kreuz und quer durch die USA fliegst. Glücklicherweise wurde ich von nicht so vielen eingeladen, ne? Hatte ich Glück. aber ich bin auch nach Detroit geflogen, ich bin auch nach El Paso in Texas geflogen und alles andere glücklicherweise war ein bisschen lokal. Also ich hatte dann hier noch ein Forschungsgespräch in Minneapolis, dann noch eins bei der Mayo Clinic in Rochester, was hier nur die Straße runter ist für 2 Stunden und dann bist du da.
Und also ich habe letztes Mal ein bisschen länger als 2 Stunden gebraucht, aber ich habe mich auch an die Straßenverhältnisse angepasst.
Kommt immer darauf an, wenn es Minnesota Winter ist, dann brauchst du natürlich ein bisschen länger.
Ja.
Ja, aber gute Freunde von mir haben sich bei 30 verschiedenen Kliniken vorgestellt. Ne? Das heißt, die haben zu der Zeitpunkt auch schon nicht mehr studiert, die haben da ein bisschen wissenschaftlich gearbeitet, aber die waren auch kreuz und quer in den USA unterwegs. Muss man sich auch erstmal leisten können.
Und dann stellst du dich, also dem entnehme ich, dass wenn du eingeladen wirst, sagst du einfach, okay, ich gehe einfach zu jedem Bewerbungsgespräch, zu dem ich eingeladen werde.
Das kommt ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt Einladung bekommen hätte von 200 Krankenhäusern, dann wäre ich natürlich nicht überall hingegangen.
Ja.
Und normalerweise ist es auch, also die internationalen Bewerber bewerben sich schon bei vielen Krankenhäusern, außer die haben jetzt seit dem ersten Jahr, haben die immer in den USA rotiert und kennen da Ärzte und weiß was ich, haben vielleicht Familie oder sowas, sind bekannt. Dann ist das sicherlich leichter, dass du sagst, ich bewerbe mich lokal irgendwo nur im Mittleren Westen oder sowas. Aber dann würden die sich auch wahrscheinlich bei mehr Kliniken bewerben als ein US-Amerikaner. Die bewerben sich teilweise bei einigen und dann kannst du aber auch natürlich so ein Vorstellungsgespräch kannst du auch absagen. Ich glaube im Schnitt, die Amerikaner gehen so zu 15 bis 20 Gesprächen, was mittlerweile nicht mehr so das große Ding ist, weil, wie gesagt, alles läuft übers Internet und das Ganze geht nur über Video. Videokonferenz, was das günstiger macht, aber du siehst natürlich die Stadt nicht, du siehst das Krankenhaus nicht. Aber wenn du mal 5 Notaufnahmen gesehen hast und 5 CT-Scanner und 5 Intensivstationen, dann sehen die auch irgendwann alle gleich aus.
Kann ich nachvollziehen und kann ich so bestätigen. Ja gut, also dann hast du irgendwann hier dein Bewerbungsgespräch offensichtlich gehabt.
Yep.
Und die haben vermutlich gesagt, ja, der Flo ist cool, den nehmen wir. Sonst wirst
du. Das haben die mir aber nicht gesagt, ne?
Ja, man muss ja auch so ein bisschen ein Mysterium behalten. Wann sagen die dir das denn?
Dieser Bewerbungszeitraum endet dann irgendwann. Und dann hat dieses Programm, das ERAS oder The Match heißt das, wo du dann gematcht wirst zu deinem Programm. Das ist ein Computeralgorithmus, den kein Mensch versteht und kein Mensch kennt, außer die Leute, die da arbeiten. Da werden alle Bewerber reingeschmissen, alle Kliniken, die Ausbildungsplätze anbieten, werden da reingeschmissen und dann passiert irgendwie komische Magie und am Ende hat man entweder einen Ausbildungsplatz oder nicht. Und das passiert im März. Normalerweise ist es, glaube ich, immer die zweite oder dritte Woche im März, wo du dann Bescheid bekommst und die machen das Ganze, die machen da einen Hype drum. Die sagen dir am Montag erst, dass du eine Stelle hast, sagen dir aber nicht wo. Das sagen die erst am Freitag.
Okay.
Den Grund dafür verstehe ich nicht. Das Einzige, was in der Woche noch passiert, ist für die Leute, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben und für die Kliniken, die ihre Ausbildungsplätze nicht gefüllt haben, gibt es da ein System, das nennt sich SOAP. Frag mich nicht, wofür diese Abkürzung steht. Aber da besteht dann die Möglichkeit, dass wenn du keinen Ausbildungsplatz bekommen hast, dass du dann noch irgendwo anders, wo du jetzt zwar nicht unbedingt hin wolltest, aber dann doch noch einen Ausbildungsplatz bekommst, weil die nicht ihre Ausbildungsplätze aufgefüllt haben.
Okay, also das ist so wie im Sportunterricht, wenn man als Letzter gewählt wird, nur für beide letztendlich.
Zum Beispiel, ja.
Nice. Das fühlt sich sicher nicht geil an. Kennst du irgendjemanden, der sozusagen erst in der zweiten Runde verräumt worden ist?
Persönlich nicht, nein. Aber ich kenne Geschichten von Leuten, die das dann erst da im zweiten Anlauf. Und es gibt auch Leute, das kann auch passieren, dass, also jedes Jahr gibt es Leute, die nicht matchen, die also keinen Ausbildungsplatz bekommen und die dann das ganze Jahr keine Ausbildung anfangen. Das ist für manche ziemlich hart. Also für uns, für mich und meine Frau, wir haben den Druck rausgenommen und haben gesagt, wir bewerben uns einmal. Wenn es nicht klappt, bewerben wir uns nochmal. Wenn es nicht klappt, haben wir 2 Jahre in den USA wissenschaftlich gearbeitet, ein bisschen Research gemacht. Kann auch nicht jeder sagen. Dann gehen wir wieder zurück nach Deutschland und dann mache ich halt um Gottes Willen meinen Unfallchirurg und Orthopäden fertig. Ne?
Das ist nicht die schlechteste Variante, habe ich gehört. Okay. Und also, was machen solche Leute, also die nicht gematcht werden, die arbeiten dann wissenschaftlich oder arbeiten auf dem Bau ein Jahr lang oder machen halt irgendwas?
Ich denke, die meisten, ist es wieder das, wenn du dir das leisten kannst, ne, kannst du wissenschaftlich arbeiten. Wissenschaftlich arbeiten hier ist, in Deutschland habe ich gehört, verdient man da nicht so gut und man ist mehr oder minder jederzeit kündbar oder frei angestellt. Das ist hier ähnlich. Also es gibt nicht unbedingt feste oder fixe Stellen, aber wenn du das hast, dann kannst du wissenschaftlich arbeiten. Wenn du jetzt natürlich, also es gab eine große Diskussion, oder nicht eine große Diskussion, aber die New York Times hat darüber berichtet letztes Jahr über Medizinstudenten, die nicht genommen werden, die keinen Ausbildungsplatz bekommen. Und jedes Jahr, wenn du keinen Ausbildungsplatz bekommst, wird das ein bisschen härter reinzukommen. Also es gibt auch Ausbildungsstätten, die einfach von Haus aus aussortieren, wenn du jetzt schon 5 Jahre deinen Abschluss hast und Medizin fertig studiert hast und Arzt bist und keine Ausbildung angefangen hast, dann wird deine Bewerbung einfach von Haus aus gleich aussortiert. Ne? Und das ist natürlich in den USA, wo das Medizinstudium jetzt nicht so günstig ist und wenn du dann 500.000 Dollar Schulden hast und nicht als Arzt anfängst zu arbeiten und diese Schulden abarbeitest, dann ist das ein Problem.
Das hört sich für mich ziemlich katastrophal an. Dann erstmal Glückwunsch, dass dir dieses Schicksal nicht geschehen ist.
Danke, danke.
Sondern
ich habe auch keine 500.000 Schulden.
Genau, also doppelt alles richtig gemacht. Und also aus meiner Perspektive hast du einen ziemlich geilen Ausbildungsplatz bekommen. Ich habe ja hier früher mal als niedrige Pflegeassistenzkraft angefangen zu arbeiten in derselben Notaufnahme. Und dementsprechend haben wir sogar ein paar gemeinsame Bekanntschaften schon gehabt. Ich finde diese Notaufnahme sehr geil. Es ist ein Riesenspektrum, wenn ich das richtig sehe und gesehen habe. Und man lernt viel, oder?
Das ist richtig, ja. Also ich hab nicht erwartet, dass ich hier überhaupt eine Einladung zum Bewerbungsgespräch bekomme. Mhm. Wie gesagt, ich habe mich überall beworben, dementsprechend auch hier. Und ich habe die Leute hier kennengelernt und das sind einfach... Da sind Leute dabei, denen siehst du das nicht an, aber das ist einer, der hat den Ultraschall in der Notaufnahme erfunden. Ne? Der heißt, der 1984 hat er sich überlegt, wenn die Gynäkologen und die Obstetricians, wie heißt das,
Geburtshilfe, ja.
Wenn die damit Babys sehen können im Bauch, dann müssen wir damit doch auch vielleicht irgendwie Blutungen im Bauch sehen können. Und dann ist er da hochgelaufen zu den Gynäkologen und hat denen mal ihren Ultraschall geklaut und hat den in die Notaufnahme gepackt und hat da angefangen, Patienten, die nach Verkehrsunfällen reinkamen, einfach einen Ultraschall zu machen und hat dann damit so die Grundlagen gestellt für das Fast-Exam oder das Rush-Exam, das wir jetzt standardmäßig machen. Ne? Oder du hast Leute, die sind Steve Smith, was EKGs angeht. Der Typ schaut sich ein EKG an und in 2 Sekunden sagt er dir, ob das hier eine STEMI ist oder nicht. Oder ob da irgendwas vor sich geht oder nicht. Da verstehe ich nicht, wie das geht.
Letzterer Mensch ist meines Wissens nach auch auf Twitter mit unglaublich vielen Followern gesegnet und macht regelmäßig EKG-Weiterbildungen. Also für die interessierten EKG-Menschen kann man da vielleicht auch mal vorbeischauen. Okay, also du hast letztendlich dich entschieden, schon relativ früh, ja, du willst nach Amerika gehen, hast dann hier deine Facharztausbildung gemacht, wenn man das mal so nennen kann. Und genau. Der Facharzt Notfallmedizin dauert in Amerika 3 Jahre?
3 Jahre hier in Hennepin. Es gibt Programme, die sind 4 Jahre. Da ist das alles ein bisschen entspannter, sag ich mal. Hennepin ist, du wirst so... an den Pool gestellt und dann wirst du in das tiefe Ende geschmissen und du kannst nicht wirklich schwimmen und dann lernst du ziemlich schnell schwimmen. Und das sagen wir auch allen Bewerbern hier immer, wenn du jemand bist, der jemanden braucht, der Händchen hält beim Wundversorgen und nicht nähen kann und so oder sich Sachen nicht alleine zutraut, dann ist Hennepin nicht das Richtige für dich. Aber es gibt andere Programme, das sind dann hauptsächlich diese 4-jährigen Programme, wo halt mehr an der Hand gehalten wird, wo mehr unterstützt wird, wo du mehr Oberärzte hast, die da aushelfen können. Aber Hennepin ist schon, da lernst du schnell schwimmen.
Also das gibt irgendwie ein zentral geregeltes Curriculum, dass man diese Programme abbilden müssen. Aber genau. Es wird nicht vorgegeben, in welchem Zeitrahmen das Curriculum abgebildet werden muss. Verstehe ich das richtig?
Das ist korrekt, ja.
Okay. Das heißt, du hast in 3 Jahren deinen Notfallmediziner gemacht. Anderswo gibt es das in 4 Jahren. Weißt du, ob das bei anderen Fachdisziplinen vergleichbar ist? Also ob das standardmäßig auch ungefähr 4 Jahre dauert?
Für innere Medizin sind es auch 3 Jahre. Mhm. Für Pädiatrie auch 3 Jahre. Also meistens die nicht-chirurgischen Fachbereiche sind es meistens 3 Jahre. Chirurgie sind es 5 Jahre. Und Neurochirurgie, die machen 100.000 Jahre. 7 oder so, glaube ich, oder 8. Orthopädie sind auch 5.
Die Neurochirurgen mal wieder brauchen wieder besonders lange.
Das Gehirn ist kompliziert, habe ich gehört.
Das ist gefühlt auch oft so, wenn man die anfunkt. Kleiner Spaß. Okay, jetzt muss ich mich kurz sammeln, lieber Andi. Ich muss noch mal kurz schauen, ob ich alle Fragen abgedeckt habe. Hast du eigentlich zu jedem Zeitpunkt dir gedacht, du willst hier in Amerika arbeiten? Was ist denn jetzt? Also ich bin ja jetzt in Deutschland schon relativ lange tätig, habe mir einen Facharzt geholt.
Genau.
Das, was ich jetzt mache, würde man in Amerika als Fellowship bezeichnen. Also ich mache meine Ausbildung zum speziellen Unfallchirurgen. Mhm. Was ist denn, wenn ich mich entscheide, nach Amerika zu gehen und da zu arbeiten? Also ich mache dann meine ganzen Tests, okay, Deal. Und dann kann ich doch sicher irgendwo als Unfallchirurg einsteigen.
Nein.
Ach was.
Das geht nicht. Das ist, also alles, was du hier in den USA machst, wird in Deutschland mehr oder weniger anerkannt. Natürlich musst du, ich kann jetzt nicht nach 3 Jahren darüber gehen und sagen, jetzt bin ich Notfallmediziner. Da werde ich wohl noch ein bisschen länger arbeiten müssen, bis mir das Ganze anerkannt wird. Aber irgendwann, wenn ich jetzt 5 oder 6 Jahre hier als Notfallmediziner gearbeitet habe, dann wird mir das, bin ich relativ sicher, anerkannt. Das Gleiche wird auch für Chirurgie gelten. Wenn du deine Eingriffe hier gemacht hast und das dann deine Deutschkenntnisse beweist, dann wird das anerkannt. Ne? Mhm. Hier in den USA ist es anderes. Da wird so gut wie nichts anerkannt. Ne? Das heißt, wenn du jetzt sagst, hey, ich würde gerne ein bisschen Unfallchirurgie in den USA machen, dann kommst du hier, machst deine ganzen Steps, bewirbst dich dann aber nochmal für die Facharztausbildung und machst dann die Facharztausbildung nochmal komplett.
Nice, also so für Leute, die sich gerne richtig hart geben wollen, wäre das sozusagen eine gute Lösung. Erstmal in Deutschland einen Facharzt machen und dann einfach noch nach Amerika gehen und vielleicht nochmal denselben Facharzt hintendrein machen.
Na klar. Es gibt also Ausnahmeregelungen, ne? Haben wir schon gesagt, wenn du jetzt einen Nobelpreis in Medizin hast für irgendwas, was hier kein Mensch kann, oder wenn du jetzt der einzige Chirurg auf der Welt bist, der diesen speziellen Eingriff kann, und die Mayo Clinic sagt, wir wollen den Mann haben, weil der kann das und sonst kann das keiner und wir sind die Mayo Clinic und wir wollen das auch können, dann gibt es da Möglichkeiten. Aber wenn du jetzt sagst, ich will nur hier als normaler Unfallchirurg oder Orthopäde, will ich jetzt hier ein bisschen Unfallchirurgie machen, dann musst du nochmal komplett diese Facharztausbildung machen.
Nur mal aus Neugier, nicht, dass ich plane, entweder irgendwie einen weltberühmten Eingriff zu haben oder einen Nobelpreis zu bekommen, aber sagen wir mal, so ein Mensch käme an eine dieser Kliniken. Der ist dann nur auf diese eine Klinik limitiert oder kann er dann ein Jahr drauf sagen, nur jetzt geht doch woanders arbeiten? Weißt du das?
Das ist eine gute Frage, das kann ich nicht beantworten. Nee.
Ich meine nämlich zu wissen, dass die Leute dann sehr limitiert sind, wo sie arbeiten dürfen. Und wenn diese Klinik die dann nicht mehr braucht, dann sind die, glaube ich, letztendlich raus. Das kann ich aber auch nicht mit 100%iger Sicherheit sagen.
Das kann doch auch der Fall sein.
Deswegen lassen wir das jetzt mal so ein bisschen offen. Wie ist denn das mit dem Gesundheitssystem hier? Also ich weiß nicht, ob du sie angehört hast, ist auch nicht schlimm, aber ich habe ja schon mal eine Folge über das amerikanische Gesundheitssystem gemacht und wenn man ganz ehrlich ist, war ich wahrscheinlich schon so ein bisschen kritisch und habe wahrscheinlich auch so ein paar Sachen, die negativ sind, erwähnt und eher wenige Sachen, die positiv sind. Jetzt steckst du aber in dem Gesundheitssystem. Wie findest du es denn? Und nicht vergessen, die Amerikaner können das nicht anhören, weil es ist ja auf Deutsch.
Haha, top. Nee, das Gesundheitssystem hier ist ein Klassensystem, unglücklicherweise. Und das ist nicht so aufgebaut, dass es ein Klassensystem ist, aber das passiert einfach, dass es zu einem Klassensystem wird. dadurch, dass die, also es gibt, du hast das alles angesprochen in deinem, ich hab mir das sogar angehört.
Stell dir vor. Danke.
Ja, es ist halt alles abhängig, die Krankenversicherung ist abhängig von deinem Arbeitgeber, was, das ist ein Riesenproblem, ne? Weil wenn du deine Arbeit, wenn dir gekündigt wird von heute auf morgen, dann hast du keine Krankenversicherung mehr. Es gibt hier Top-Kliniken wie die Mayo Clinic, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, oder andere, St. Jude für Kinderonkologie oder Children's Cincinnati für Kinderonko. Das ist alles top. Es gibt aber auch Leute, die können sich ihr Insulin nicht leisten.
Ne? Und das ist nicht so top, würde ich sagen.
Ja, das heißt, du hast beide Enden von einem, du hast ein super medizinisches System, wenn es für dich funktioniert. Und es funktioniert für Leute, die Geld haben. Ein guter Freund von mir, der ist Amerikaner, hat gesagt, in den USA ist es angenehm leben, wenn man Geld hat. Wenn man kein Geld hat, ist es scheiße. Und das ist tatsächlich so. Ne? Und wir in der Notaufnahme sehen das jeden Tag. Wir kriegen Leute, die kommen wegen einem Schlaganfall aus irgendwelchen reicheren Vororten. Und die haben ihren eigenen Herzdoktor, die haben einen Neurologen, die haben einen Hausarzt, den sie alle zwei Monate sehen. Die haben alle ihre Medikamente, haben alles top. Und dann hast du andere Leute, die ankommen, die haben ganz schlimme Diabetes und hohen Blutdruck und hatten schon zwei Herzinfarkte und haben einen Stent, aber sind obdachlos und wohnen in einem Zelt. Und ab und an verlieren sie mal ihre Medikamente und dann nehmen sie halt für zwei, drei Wochen die Medikamente nicht. So lange, bis das Herz sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr und nee. Und dann können sie nicht atmen und dann kommen sie zu uns. Und dann werden sie aufgenommen und dann therapieren wir sie teilweise auf der Intensivstation, teilweise auf der Normalstation für ein paar Tage. Und dann gibt es ordentlich Lasix. Heißt das auf Deutsch auch so? Heißt das nicht? Das heißt
doch, Lasix oder Furosemid.
Gibt es dann ordentlich, ne? Und dann geht es dem Herzen besser und dann werden sie entlassen. Aber dann werden sie wieder entlassen in die Obdachlosigkeit. Ne? Und dann kriegen sie alle ihre Medikamente mit und das Insulin und das Furosemid und was alles, was sie halt nötig haben. Aber dann sind sie wieder auf der Straße, ne? Und dann verlieren sie ihre Sachen. Oder dann sind sie vielleicht, dadurch, dass sie auf der Straße sind, trinken sie oder nehmen sie Drogen, weil das Leben auf der Straße ist hart. Ich weiß nicht, wie manche Leute, die ich des Öfteren in der Notaufnahme sehe, auf der Straße überleben. Ich wäre nach einem Tag wäre ich fertig, da wäre ich am Ende. Und dann haben sie eine Überdosis oder dann sind sie betrunken und vergessen ihren Rucksack im Bus oder sonst irgendwo und sind die Medikamente wieder weg. Ne? Das heißt, wenn dein Leben irgendwo in geregelten Bahnen verläuft, dann ist das Medizinsystem hier super. Wenn du jemanden hast oder wenn du eine Versicherung hast, eine gute Versicherung hast, ist das top. Wenn du aber jetzt das Ganze nicht hast und dein Leben nicht in geregelten Bahnen verläuft, dann hast du hier sehr wenig Hilfe. Also es gibt wenige soziale Netze, die dich auffangen würden, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Und die meisten Leute, die hier arbeiten, sind halt eine blöde Sache passiert. Das Auto geht kaputt und ist total schaden, weil sie in einem Unfall verwickelt sind. Und dann können sie nicht mehr zur Arbeit kommen. Sie können sich nicht leisten, ein neues Auto zu kaufen. Und dann verlieren sie ihre Arbeit und dann verlieren sie ihre Krankenversicherung und dann verlieren sie ihr und so weiter und so fort. Also viele Leute leben halt von Tag zu Tag oder von Paycheck to Paycheck.
Von der Hand in den Mund, ja. Wie man so schön sagt. Ja.
Und was die Versicherung angeht, das hast du auch gut gemacht in deinem Podcast. Es gibt halt verschiedene Sachen. Ne? Also es kann sein, dass du eine Versicherung hast, aber die springt erst ein, wenn du im Jahr $5,000 selbst bezahlt hast. Oder die zahlt den Krankentransport nur, wenn im Nachhinein festgestellt wird, dass der tatsächlich notwendig war. Also kann das dann sein, dass die Krankenversicherung sagt, dass ja, das war ja gar nicht notwendig, dass sie mit dem Notarzt da, dass sie mit dem Krankenwagen gekommen sind. Sie hätten ja auch einfach mit dem privaten Auto kommen können, das zahlen wir nicht. Oder kann auch passieren, wenn du auf der Autobahn oder auf dem Highway in einem Verkehrsunfall verwickelt bist und der Notfallsanitäter sagt, oh, das sieht schlimm aus, wir rufen da den Helikopter dazu. Und dann zahlt deine Krankenversicherung, zahlt aber ist nicht, deckt nicht den Helikopter ab. Ne? Und dann wirst du aber trotzdem, die Leute vor Ort sagen dir, hey, es ist schon besser, wenn wir schnell ins Krankenhaus kommen. Und in der Situation dann zu sagen, ja, nee, das medizinische Fachpersonal denkt, dass ich mit dem Helikopter fliegen soll, aber Also ich weiß nicht, ob meine Versicherung das bezahlt. Wissen die meisten Leute auch gar nicht, ob die Versicherung das bezahlt oder nicht. Und dann sagen, ach, wir fahren lieber, wir lassen uns von hier meinem Nachbar abholen und der fährt uns ins Krankenhaus, weil ich weiß nicht, ob das abgedeckt wird. Und dann hast du mal plötzlich die Rechnung von $16.000, weil du mit dem Helikopter geflogen bist. Ne?
Also und bevor jetzt in Deutschland gefeiert wird, dass sozusagen Bagatelltransporte von der Versicherung nicht getragen werden und das dann abschreckend wirkt und somit viel, viel weniger Schwachsinn, nenne ich es jetzt mal, oder sagen wir mal, nicht relevante medizinische Notfälle in den Notaufnahmen landen. Ich glaube, den Zahn kann ich euch ziehen. Also meine persönliche Erfahrung sagt eher das Gegenteil. Also wir haben heute zum Beispiel einfach den ganzen Tag auch sehr viele, ich will jetzt nicht sagen schlechte Einsätze gehabt, aber einfach so Kleinkram gehabt, genau denselben Kleinkram, den wir in Deutschland auch den ganzen Tag transportieren wir hier auch. Also da war kein wirkliches abschreckendes Moment. Oder siehst du das anders?
Nee, das sehe ich nicht so. Also, das sehe ich genauso wie du. Also kein abschreckendes Moment da. Das ist, in der Notfallmedizin ist es halt so, dadurch, dass, wie gesagt, Hennepin County ist ein, vielleicht noch so viel dazu, ist ein County Hospital. Das heißt, wir sind ein Landkreisklinikum. Und das ist normalerweise das Klinikum, was alle Patienten sieht, egal ob sie Versicherung haben oder nicht, egal ob sie zahlen können oder nicht. Bei uns wird jeder behandelt.
Sorry, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, nur zum Klarstellen. Also der Flo, der hat gesagt, das ist eine Kreisklinik, Landkreisklinik, was korrekt ist. Aber also Hennepin County ist ein Maximalversorger, ein Level 1 Traumazentrum, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Das ist also nicht gleichzusetzen mit einer Kreisklinik in Deutschland. Nur noch so als Nebenbemerkung.
Danke, das stimmt.
Okay, Flo, also danke erstmal. Ich habe jetzt übrigens das englische Flow gesagt für den Flo. Danke für diese kurze Zusammenfassung.
Logisch.
Wie man am besten ins Arbeitsleben in Amerika eintreten kann als Arzt. Also kurz Zusammenfassung, wenn du sozusagen die Key Points nochmal erwähnen müsstest von...
Ganz klar. Der erste Schritt ist, oder der erste große Schritt ist diese Zertifizierung mit ECFMG und die besteht aus dem USMLE Step 1 und USMLE Step 2. Das sind diese Multiple-Choice-Tests, ganzer Tag lang, wo du in einem Testzentrum sitzt, die du dann machst. Und dieses Mini-CEX, diese Clinical Evaluation Exercise, was jeder Oberarzt für euch erledigen kann. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man das online hochlädt. Wenn euer Uniklinikum mit dieser Zentralstelle in den USA verbunden ist, was einige in Deutschland sind. Das ist der erste Schritt. Dann kommt die Bewerbung über dieses, was sich ERAS nennt und wo man sich dann überall bewerben kann, wo man möchte. Dann wird man eingeladen, wenn alles klappt. Ich würde nicht zu 30 Bewerbungsgesprächen gehen, auch wenn man mittlerweile nicht mehr hinfliegen muss. Ich hatte insgesamt 5 und es hat gereicht und funktioniert. Ich wäre zu mehr gegangen, wenn ich mehr Einladungen bekommen hätte, aber ich glaube, bei 10 hätte ich dann Schluss gemacht. Und dann im März findet man raus, ob man einen Ausbildungsplatz hat oder nicht. Wie gesagt, am Montag, ob man einen hat und am Freitag, wo man einen hat. Und dann im Juli geht's los. Alles ganz, ganz einfach, aber mit ein bisschen Aufwand und doch so einigen finanziellen Kosten auch verbunden. Es gibt nur so viel noch dazu. Es gibt ganz tolle Question Banks, um sich auf diese Step 1 und Step 2 vorzubereiten. Aber Schocker, Schocker, die kosten auch Geld. Und das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren die, glaube ich, bei 300, 400 Euro auch. Für ein Jahr, wo man sich dann vorbereiten kann.
Surprise. Wobei, ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, in Deutschland nicht ganz viel unterschiedlich. Da kostet es auch Geld, sich auf die Staatsexamina vorzubereiten.
Ja. Dass ich dich unterbreche. Eine letzte wichtige Sache ist immer noch, was ich gelernt habe, überall gilt, wenn man Freunde hat irgendwo, hilft das. Und wenn man jemanden anrufen kann und fragen kann, hilft das auch. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann können sich Menschen bei dir melden und dann bei mir, weil das natürlich immer hilft. Das Ganze, die alle Informationen up to date, weil meins jetzt vielleicht auch schon ein bisschen her ist, gibt es im Internet, kann man finden, da steht alles ganz detailliert. Und das ist auch so gemacht, dass das schrittweise, also gibt es Timelines, wo man sich da gucken kann, okay, bis September muss ich das gemacht haben und dann bis November muss ich das gemacht haben und so weiter und so fort. Und das lässt sich natürlich im Zeitalter der Informationstechnologie alles auch im Internet suchen und finden.
Nice. Flo, ich erstmal wirklich riesen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit mir aufzunehmen. Ich habe noch zwei abschließende Fragen.
Jupp.
Die erste ist, also du hast ja jetzt heute den ganzen Tag mit mir verbracht. Ich habe auch, glaube ich, zwei Patientenanamnesen dir vorführen dürfen. Würdest du mir denn so ein Letter of Recommendation schreiben?
Auf jeden Fall.
Nice.
Ganz klar.
Bonuspunkt. Und das zweite ist, vermisst du eigentlich deutsches Brot?
Alter. Es gibt hier Gott sei Dank eine Bäckerei, das ist Aki's Bread House in Norden, nicht in Nord-Minneapolis, aber so ein bisschen nördlich. Und ich weiß nicht, ob der eine deutsche Bäckerlehre gemacht hat, aber der kommt echt ganz nah hin. Und der hat auch Brezen, die würde ich sagen, die kommen 100% hin.
Nice. Also und man muss dazu sagen, Flo ist auch Bayer, so wie ich. Das heißt, die Brezen-Anamnese ist definitiv eine gute. Damit wünsche ich euch aus meinem Urlaub noch eine schöne Restzeit. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und bis bald. Ciao.